Videobeweis, das ist heute irgendwie sowas wie ein übergeordnetes Thema.
Bei der Champions League Auslosung meinst du, Glück für die Bayern.
Ja, da auch, da kommen wir auch gleich noch zu, aber auch mal Schnelllauf. Passt das eigentlich gar nicht rein, aber da hat der Videobeweis Claudia Pechstein ihr Olympiaticket gesichert.
Ach, die Eisschnelllauf-Omi. Na, Entschuldigung, also mit Verlaub gesagt, ja, die ist ungefähr so alt, wie ich es bin. Die hat seit 1992 bis auf 2010 alle Olympischen Spiele mitgemacht, ist jetzt zum 8. Mal dabei und hat insgesamt 5-mal Gold geholt. Ja, und jetzt ist sie wieder dabei.
Ich bin sogar schon seit 1984 dabei, alle, Winter und Sommer, aber ja nur am Fernsehen. Ne? Also mich auf dem Eis will auch keiner sehen. Ich weiß nicht, du sagst gerade, du bist ähnlich alt wie sie oder ähnlich jung, muss man ja sagen.
Bitte,
du auf Schlittschuhen, wie ist das?
Zugegeben geht das. Das schaffe ich, vielleicht nicht so schnell wie sie, aber wobei, die haben ja so dicke Oberschenkel, das passt bei mir auch.
Sie ist allerdings sicherlich jetzt in Peking auch ohne Chance, aber sie ist eben dabei. Starke Leistung, muss man wirklich sagen. Aber das Ticket hat sie eben dem Videobeweis zu verdanken. Denn auf dem Eis, da hatte sie beim Weltcup in Calgary eigentlich das Finale erstmal verpasst. Aber sie war von der Schweizerin Nadja Wenger geschubst worden, hat dann Protest eingelegt. Wenger wurde disqualifiziert, Pechstein kam ins Finale und holte sich das Ticket. Also es wird irgendwie nichts mehr auf dem Eis oder auf dem Feld entschieden. Es wird gegen alles protestiert.
Naja, wenn ein Bodycheck zum Videocheck führt, werden sich auch die Bayern sagen, die jetzt auch am grünen Tisch vom VAR profitieren, aber dazu kommen wir gleich noch.
Ja, da hätte man den Menschen da von der UEFA einer wegchecken müssen, das wäre vielleicht was gegangen, aber schauen wir erstmal auf Teil 1 oder schauen wir gleich im Verlauf der Sendung auf Teil 1 des 16. Bundesligaspieltags voraus. Hoffen wir mal, dass die deutschen Handballdamen sich heute Abend dann auch wieder zusammenreißen.
Ja, und wir sind mit der Eisschnelllauf Omi gestartet und enden mit einem Football-Opa und damit guten Morgenzustand jetzt dem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SID und mit mir, dem Podcast-Opa Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus und ich bin genauso alt wie der Football-Opa, aber mit dem Ei werfen, das kann ich nicht.
Klar, mit Eier kannst aber du auch gut werfen, nur den Football nicht.
Ich kann Eier braten und ich kann Eier kochen.
Ja, jeder kann irgendwas, Malte.
Und Eier abschrecken kann ich auch. Hörer auch, glaube ich.
Ja, das kriegen wir auch.
Aber ich check jetzt gerade nochmal schnell, ob wir hier alle bzw. alles beisammen haben und dann legen wir los.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Stand jetzt aktuell.
Da denkst du, beim Losen kann nicht viel schief gehen und dann guckst du bei der Champions League Auslosung zu und wirst eines Besseren belehrt. Was für eine Farce, was für eine Blamage.
Ja, da freuen sich alle schon drauf, dass Bayern gegen Atletico ran muss, freuen sich über CR7 gegen Messi, tja, und dann heißt es 3 Stunden später, nee, Edgepatch zählt nicht, wir losen einfach nochmal.
Ja, aber alles andere wäre ja auch noch größere Farce gewesen, denn die UEFA-Verantwortlichen haben gleich 2-mal geschlampt.
Ja, Michael Heselschwert, der hatte den ersten Patzer schon recht früh, aber das ist der Leiter der Clubwettbewerbe bei der UEFA, der hat die Lose nämlich beziehungsweise die Kugeln zusammengemischt und die Kugel von Manchester United in den Lostopf für Villarreal gelegt, obwohl beide Clubs ja schon in der Gruppenphase gegeneinander gespielt hatten. Das durfte dann natürlich in der K.O.-Runde erstmal noch nicht wieder passieren, aber er hat sie zusammen gemixt und die wurden dann auch gezogen und die Ziehung musste dann natürlich wiederholt werden und dann wurde statt Manchester United Manchester City gezogen.
Naja, das mag ja noch ein kleiner Fehler sein. Der zweite hat es dann aber gleich doppelt in sich. Gesucht wurde der Gegner von Atletico Madrid. Und nun warf Heselschwert die Kugel des FC Liverpool mit in den Lostopf, obwohl auch diese beiden Mannschaften in der Vorrunde Gegner gewesen waren. Also wenn du einen Fehler machst, dann mach ihn am besten noch im zweiten Mal, damit dann wirklich jeder feststellt, dass du es nicht kannst.
Losfee Andrea Schawin, der hat dann aber die Bayern rausgezogen, aber es war eben mit Liverpool nicht nur eine falsche Kugel mit im Topf gewesen, es fehlte sogar noch eine, nämlich die vorher fälschlicherweise gezogene, wo Man United drauf stand, die hätte auch noch in den Pott gemusst.
Also die Verwirrung war komplett, es blieb nichts anderes übrig, als die ganze Chose zu wiederholen. Und als wenn das alles nicht schon peinlich genug wäre, da kam die UEFA dann auch noch mit dieser Erklärung des Problems daher.
Ja, schuld war natürlich nicht die UEFA, sondern es war ein technisches Problem mit der Software eines externen Dienstleisters. Klar, also es ist die Software, die den Offiziellen bei der Auslosung eigentlich anzeigt und vorschreibt, welche Mannschaften in die Lostöpfe müssen, und da war irgendwas kaputt. Aber man kann ja auch vom Verantwortlichen für die Clubwettbewerbe jetzt nicht unbedingt erwarten, dass er sich diese paar Konstellationen fürs Achtelfinale dann irgendwie auch noch selbst merken könnte. Der muss sich natürlich blind auf die Technik verlassen und zählen kann er offensichtlich auch nicht. Also deshalb, ja, wenn eine Kugel fehlt, dann ist natürlich die Software schuld, klar.
Naja, na, sicherlich. Ne? Das immer, am besten die anderen. Beim zweiten Versuch wurde dann alles doppelt gecheckt und die Bayern, die durften sich freuen. Statt Atletico wurde Salzburg zugelost. Da sollte dann Mitte Februar nun wirklich nichts anbrennen, oder?
Also Stand jetzt möchte ich mal sagen, nein, wenn da für die Bayern was anbrennt, dann wäre das schon ja fast noch peinlicher als dieser Fehler der UEFA, oder?
Ich frage mich jetzt allerdings, ob da Zweier irgendwie die Hände im Spiel haben könnte, wenn die Bayern jetzt wieder so bevorzugt worden sind. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal in Dortmund anrufen, ob die dazu eine Meinung haben. Vielleicht können die dazu irgendwie etwas sagen. Aber die kamen ja bei einer ganz anderen Auslosung dran. Ach, da gucken wir jetzt aber gleich erst nochmal auf die anderen Begegnungen.
Ja. Ja, also Messi gegen Ronaldo kam ja dann auch nicht zustande. Messi und Rangnick treffen nun auf Atletico. Also im Grunde die Kugel, die fehlte in dem Pott, die wurde am Ende dann neun gelost. Also alles im Grunde im zweiten Versuch dann doch richtig gemacht.
Naja, und dann Messi mit Paris Saint-Germain trifft auf Real und Toni Kroos. Auch jetzt nicht so schlecht, die Begegnung. Ja, da neutralisiert sich dann
Chelsea,
auch schon.
Also der
ja.
Titelverteidiger. Da geht's dann gegen OSC Lille. Also die haben es vielleicht noch ein bisschen leichter als Bayern. Nö, kann man das nicht sagen. Ne? Das ist.
Naja, OSC Lille, also die haben in Wolfsburg haben sie das ganz ordentlich gemacht, aber
Naja, das heißt ja nichts.
Ja, richtig. Das machen viele in Wolfsburg ganz ordentlich. Also wenn sie als Gastmannschaft dorthin kommen. Nun ja. Aber es ist ja auch K.O.-Runde, die erstmals unter einem neuen Spielmodi sozusagen ausgetragen wird.
Ja. Ja, was wir früher immer gelernt haben, Auswärtstore zählen doppelt, ist nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Bei Unentschieden zählen nicht die doppelten Auswärtstore, da zählt die reine Trefferbilanz.
Ja, also finde ich gar nicht so schlecht, ne? Also da hat man jetzt so, sie kam ja, wurde ja immer wieder gesagt, was ist mit dieser Auswärtstorregel und so. Naja, also gut, jetzt hat man sie halt abgeschafft. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das dann wirklich auch im Handling der einzelnen Spieler auch widerspiegelt. Weiß man nicht.
Macht's vielleicht alles insgesamt ein bisschen einfacher. Das kann sich dann auch die UEFA besser merken. Da brauchen sie auch nicht so viel rechnen.
Stimmt. Meinst du bei der UEFA wird jetzt auch ein Posten frei nach der Auslosung?
Also hochnotpeinlich war es. Sie haben jetzt ja den Dienstleister dafür verantwortlich gemacht, aber
natürlich.
Ich könnte mir vorstellen, der Verantwortliche wird da schon, ja, dem wird schon ein bisschen was erzählt.
Der wird weggelobt. Der wird Generalsekretär oder sonst irgendwas. Ja.
Oder so, Präsident.
Weil er es so gut geschafft hat, aus dieser Nummer rauszukommen. Ja, herrlich. Oh. Naja, kommt die Europa League Zwischenrunde.
Die Europa League Zwischenrunde haben sie auch ausgewählt, ne, ausgelost. Ja. Das hat funktioniert.
Pannenfrei?
Ja, ja.
Ich werd verrückt. Ah. Ja. Ja gut, also pannenfrei. Dortmund trifft auf die Glasgow Rangers. Von der Mentalität her spielen da zwei auf Augenhöhe miteinander, würde ich sagen. Ja, so. Leipzig trifft auf Real Sociedad, San Sebastian.
Hm.
Ja. Ja. Geht auch, oder?
Ist beides möglich. Ist machbar. Machbar.
Naja, wenn die beiden ihre, das ist halt immer so, ne? Du musst in so einem internationalen Wettbewerb, musst du einfach mal deine Leistung abrufen. Da kannst du dich nicht so durchmogeln, sondern da musst du halt da sein. Ja. Und wenn Dortmund so oft auch in der Liga gute Leistungen abruft, international haben sie es nicht gemacht. Jetzt frage ich mich, wie ist es gegen Glasgow? Das ist jetzt hopp oder top. Ne? Da kannst du jetzt noch nicht mal denken, du kannst es irgendwie hinten raus noch klären, sondern zwei Spiele, ja, und da musst du, da musst du liefern.
Der Zickzack-Kurs darf sich da nicht fortsetzen, aber ist ja erst im Februar. Da kann ja bis dahin noch eine ganze Menge passieren. Also.
Top und Flop.
Und gucken wir auf Top und Flop des Tages. Top ist Heimattreue, wie von Alexander Zverev. Der wird nämlich auch in den kommenden beiden Jahren beim ATP-Turnier in München aufschlagen. Das hat er den Veranstaltern versprochen. Kann man ja auch verstehen, dass er da weiter spielt, denn München ist für ihn gutes Pflaster. 17 und 18, da hat er das Turnier schon gewonnen.
Flop des Tages ist der frühere französische Weltklasse-Schwimmer Yannick Angel. Denn der hat zugegeben, Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben. Er erkenne im Wesentlichen die Vorwürfe gegen ihn an, sagte die zuständige elsässische Staatsanwältin. Habe zwar Angel keinen Zwang gegeben, sagte er, aber das macht die Sache an sich kein Deut besser.
Stand jetzt aktuell.
Heute geht's für die deutschen Handballfrauen bei der WM darum, den Traum von der Medaille am Leben zu erhalten. Aber das wird nicht so einfach, denn sie müssen ja die Demütigung vom 16:32 gegen Dänemark irgendwie abschütteln. Das war die höchste Niederlage in der deutschen Frauen-WM-Geschichte. Und nun geht's auch noch gegen die Gastgeberin aus Spanien. Und da muss jetzt eigentlich alles besser gemacht werden. Das wird ein ziemlicher Charaktertest und auch ein Alles-oder-Nichts-Spiel mit dem Blick auf die Medaille. Verliert die deutsche Mannschaft nämlich, dann ist dieser Traum ausgeträumt. Es ist ärgerlich, dass dieser Ausrutscher gegen Dänemark kam, denn eigentlich war Deutschland ja sehr gut durchs Turnier gekommen, hatte alle 5 Spiele bis dahin gewonnen und auch mit den Ungarinnen ja einen richtigen Prüfstein aus dem Weg geräumt, aber dann kam eben dieses Spiel gegen Dänemark. Die sind natürlich ein Weltklasse-Team, ohne Frage, aber man darf sich selbstverständlich nicht so abschlachten lassen, findet auch unser Experte Sebastian Mühlenhof vom Anwurf-Podcast und der findet sehr harte Worte.
Ja, das war ein Offenbarungsfall. Wenn du nur jeweils in einer Halbzeit 8 Tore wirfst, dann ist das viel, viel zu wenig. Und das war ohne Idee, ohne Konzept. Man hat viel in der Tiefe gekreuzt, viel 1-gegen-1 versucht, aber auch nur so richtig, nicht so richtig, sondern eher so halbherzig. Man hat unnötige Pässe von halb auf außen gespielt, Abspielfehler gehabt. Auch die Kreisanspiele waren nicht sonderlich durchdacht. Und da hat man ja nicht als Gruppe, als Team einfach agiert, sondern jeder hat irgendwie so, ja, mal geschaut, wie machen wir das und so. Und das hat es denen enorm einfach gemacht.
Und da lässt Sebastian auch nicht gelten, dass die Däninnen ja eine Schlussfrau mit über 60% gehaltenen Bällen im Tor hatten.
Klar, natürlich auch einige hat die gut gehalten, die Torhüterin, das möchte ich auch gar nicht aberkennen. Aber insgesamt würde ich sagen, dass der Großteil der deutschen Würfe einfach nur absolut unplatziert gewesen ist. Wenn der Ball in die Mitte geht, dann würde ich auch die Bälle halten, die die Torhüterin dort gehalten hat. Also das ist zu einfach gewesen, zu ideenlos, zu wirklich schlecht auch gewesen. Ich meine, da muss ich nur die Wurfquote von 9 Metern angucken. 1 von 20. Da waren wirklich Würfe mit dabei, die wirklich schlecht gewesen sind.
Mit dem Bundestrainer und vor allem mit den Führungsspielerinnen geht Sebastian auch hart ins Gericht. Alle 3 spielen ja in europäischen Top-Teams, messen sich regelmäßig mit den besten Spielerinnen, aber es war gegen Dänemark quasi von ihnen nichts zu sehen, zählt er auf.
Emily Bölk 0 von 7, Alisa Stolle 2 von 7 und Xenia Smith hat nicht einen einzigen Wurf genommen und auch ansonsten das Spiel nicht sonderlich belebt oder Struktur gegeben.
Aber woran kann das liegen, so ein Auftritt wie gegen Dänemark? Das ist ja jetzt auch kein einmaliger Ausrutscher, der ist ja so ähnlich eigentlich bei jedem großen Turnier der letzten Jahre passiert. Wo sieht Sebastian Mühlenhof den Grund dafür?
Für mich ist es mittlerweile ein Kopfproblem. Wenn solche Fehler sich immer und immer und immer wieder wiederholen, dann liegt das nicht an der Qualität der Spielerin, sondern einfach, weil sie vom Kopf her diese Blockade, glaube ich, schon mittlerweile schon drin haben, die sie halt einfach nicht losbekommen.
Da hilft jetzt eigentlich nur noch den Reset-Button drücken, um das schnell aus den Köpfen zu kriegen. Bis heute Abend, so hat's Emily Bölk nach der Pleite beim SID gesagt, das Gute ist, man lässt im deutschen Team nicht den Kopf hängen und gibt sich optimistisch, dass es dann heute 2030 klappen kann mit der Besserung.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir keine Sorgen, dass wir am Dienstag ein anderes Gesicht zeigen, weil das war heute so ein rabenschwarzer Tag, das lässt sich eigentlich so schnell nicht wiederholen. Wir werden das jetzt abhaken und dann wieder voller Vorfreude und Konzentration uns auf Dienstag vorbereiten.
Was man aber auch sagen muss, das Erreichen der K.O.-Phase muss zwar als Erfolg bewertet werden, aber es geht ja für die Mannschaft um mehr bei dieser WM. Denn noch so ein Auftritt wie gegen Dänemark würde den ganzen Entwicklungsfortschritt des jungen Teams, den das auf jeden Fall gemacht hat, doch wieder mit argen Zweifeln übersehen.
Heute in der Sportgeschichte.
Der 14. Dezember 1901 markierte einen wichtigen Punkt in der Geschichte des Tischtennissports.
Die Sportart selber ist zwar schon ein paar Jährchen älter. Ende des 19. Jahrhunderts wurde Tischtennis in England entwickelt, hieß damals noch Ping-Pong und erfreute sich schnell großer Beliebtheit. Aber daran änderte sich dann auch nichts, dass die Sportart den Namen Ping-Pong später nicht mehr nutzen durfte, weil Ping-Pong, das hatte jemand schon als kommerzielle Marke geschützt.
Eigentlich ein feiner Zug, wollte ich fast sagen, schon ein geschickter Schachzug. Ping-Pong finde ich auch eigentlich schöner. Hat man früher ja auch immer mal gerne gesagt, komm, wollen wir sie im Ping-Pong spielen. Der Sport hat sich aber, genauso wie der Name, dann ganz schnell weiterentwickelt, wurde technisch auch schnell weiterentwickelt. Zunächst hatte man ja mit Bällen aus Kork gespielt, doch die sprangen selbst verständlich schlecht. Daher wechselte man dann zu einem heutigen Zelluloid.
Und am 14. Dezember 1901 ging das erste offizielle Tischtennisturnier der Welt dann zu Ende. In London war es ausgetragen worden im Royal Aquarium. Vom 11. bis 14. Dezember hatten da über 200 Spielerinnen und Spieler gespielt.
Ja, und offenbar für ein hochklassiges Turnier mit vielen Highlights gesorgt. Quellen aus dieser Zeit berichteten von mindestens einer Rallye über 162 Schlägen. Und das Beispiel machte Schule. Und fand dann auch Nachahmer. In den folgenden Monaten schossen Tischtennisturniere wie Pilze aus dem Boden.
Und nicht nur in England, denn die Begeisterung, die schwappte schnell auch auf den Kontinent über. Und das Spiel erfreut sich ja bis heute enormer Beliebtheit als schnellste Ballsportart der Welt.
Stand jetzt aktuell.
Schnell und Ball. Bleiben wir mal bei diesen Stichworten und kommen wir zum American Football.
Ja, wenn der Ball bzw. das Ei mal im Spiel ist, dann ist es schnell, aber sonst, also mir ist das zu langsam, mir passiert da zu wenig.
Ich weiß, wir haben schon ein paar Mal auch hier bei Stand jetzt drüber gesprochen, ich stehe ja total drauf, mich hat es irgendwie seit geraumer Zeit, hat es mich da schon gepackt und wenn da sonntagsabends dann das hier auch im deutschen Fernsehen zu sehen ist, bin ich schon ein begeisterter Gucker. Vorgestern zum Beispiel habe ich auch Tom Brady, the greatest of all times, beim Spielen zugeguckt. Also, und der ist in 44, ja, also der denkt aber noch lange nicht ans Aufhören und der sammelt Rekorde wie andere Leute Strafzettel, möchte ich fast sagen. Also er spielt beim aktuellen Meister Tampa Bay Buccaneers und er nimmt schon wieder den Anlauf auf den ganz großen Wurf auf den Super Bowl.
Ja, der Typ ist schon echt was Besonderes. Also so alt wie ich, hat's eingangs schon gesagt, am Wochenende gegen die Buffalo Bills hat er jetzt den 700. Touchdown-Pass seiner Karriere gemacht. Und nicht nur das, er brachte zudem Stand jetzt schon in seiner Karriere 7.156 Pässe in der NFL an den Mitspieler. Und damit hat er jetzt den alten Rekord von Drew Brees überflügelt.
Ja, und den Rekord für die meisten Pass-Yards, den hält er außerdem noch. Und sein Trainer, der unkte bereits, ich glaube nicht, dass es noch irgendwelche Rekorde geben wird, wenn er irgendwann mal fertig ist.
Ja, noch ist er lange nicht fertig. Da hat er jetzt zumindest in dieser Saison erstmal noch das Ziel Titelverteidigung. Denn er hat mit seiner Leistung ja die Buccaneers dann auch zum 10. Sieg im 13. Saisonspiel geführt. Und ja, da wird die Chance langsam immer wieder größer, dass sie natürlich sowieso zu den Favoriten gehören, aber dass sie dann auch wieder in Richtung Super Bowl kommen in diesem Jahr. Alles andere ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Also das könnte nochmal wieder klappen. Wie siehst du das?
Ja, also das glaube ich durchaus. Ich meine, das Spiel vorgestern war natürlich höchst dramatisch. Ne? Die Buccaneers haben geführt, hochgeführt. Tom Brady war großartig, ist selbst gelaufen und wirkte viel, viel frischer als in den Jahren zuvor, in denen er ja auch immer ein Garant war für Super Football. Aber er war wirklich richtig gut drauf. Dann wurde das Ding nochmal ganz knapp. Die haben einen riesen Vorsprung verspielt, gingen in die Overtime. Aber genau das ist auch die Stärke, dass der Junge dann so abgebrüht ist und einfach mit seinen 44 Jahren noch über einen Erfahrungsschatz verfügt. Unfassbar. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die auch wieder in den Super Bowl einziehen. Und da sieht man mal, was so ein genialer Spieler auch für ein Team bedeutet. Es ist Wahnsinn einfach, wirklich.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bis zum Super Bowl und bis zum Karriereende von Tom Brady ist es noch eine ganze Weile hin. Bleiben wir mal bei der Aktualität. FC Bayern München kann heute in der Bundesliga schon die 25. Herbstmeisterschaft vorzeitig klar machen.
Ja, dazu brauchen die Bayern beim VfB Stuttgart eigentlich nur einen Punkt, aber sie müssen nach einem Handbruch um das Mitwirken von Jamal Musiala bangen. Anpfiff ist um 18:30 Uhr.
Und dann geht der Spieltag um 20:30 weiter mit Bielefeld gegen Bochum, Mainz gegen Hertha und Wolfsburg spielt auch, bekommt es nach 5 Pflichtspielniederlagen in Folge mit dem ersten FC Köln zu tun. Lass uns doch mal eben schnell tippen. Bayern zu Gast in Stuttgart. Sieg, oder?
Ja, Sieg Bayern. Die tun sich im Moment zwar generell ein bisschen schwer und die werden auch wieder ihre ganz normal, ein Gegentor werden sie, aber ich glaube, die gewinnen 3-1.
Ja, das könnte durchaus sein. Erster FC Köln zu Gast beim VfL Wolfsburg. Wenn man mal auf die Auswärtstabelle guckt, Köln nur 15. Die holen ihre Punkte ja eigentlich zu Hause.
Im Moment ist fast schon wurscht.
Zu Hause auch nur 16. Also da trifft Auswärtsnot auf Heimelend.
Genau, Armut gegen Elend. Ja, also das könnte ein Unentschieden werden. Oder die Wolfsburger machen mal wieder einen Lucky Punch zu Hause.
Sie müssten es mal wieder. Es wäre ihnen zu wünschen, nachdem ich vorhin so viel draufgegeben habe. Ne?
Wolfsburg gewinnt das 2-1, aber nur, weil ich den Stadionsprecher so mag. Ja, ist ein Freund von mir. Dem wünsche ich jetzt mal, dass es funktioniert.
Dann stimme ich dir zu. Ich habe sie eingangs ja schon ein bisschen gebasht. Immer ein bisschen Zuckerbrot und nicht nur Peitsche. Bielefeld gegen Bochum, da können wir wieder draufhauen. Das ist, 1-1.
Ja, richtig, genau, bin ich bei dir. Und Mainz gegen Hertha.
Obwohl die Bochumer Dortmund geschlagen haben.
Ja, richtig. Mainz gegen Hertha, da kann alles passieren. Also ich glaube nicht, dass dieser Hertha-Sieg jetzt, sagen wir mal, eine neue Ära einläutet. Das ist für mich bestenfalls auch ein Unentschieden. Also zumindest sehe ich die beiden Mannschaften komplett auf Augenhöhe.
Ah, ich glaube, die Mainzer gewinnen. Die gewinnen.
Siehste?
2-0.
Da. Und das ist ein Lobeshymne.
Sind mal gespannt.
Ja. Wie es tatsächlich ausgehen wird und wie die deutschen Handballerinnen spielen im entscheidenden Spiel um das WM-Halbfinale beziehungsweise um den Einzug in das Halbfinale gegen Spanien, wie sie abschneiden, das hört ihr selbstverständlich im Sportradio Deutschland.
Dort gibt's die Bundesliga live und dann gibt's auch noch alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus unserem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch regelmäßig im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ist schon wieder soweit. Sagen wir schon wieder Tschüss?
Ja, ne? Ja, ist schon wieder.
Ja. Gut, wer nichts zu sagen hat, soll da einfach mal die Klappe halten, ne? Hast du also völlig richtig eigentlich, ne? Oh ja.
Ab 7. So ist es.
Dann verweisen wir wenigstens darauf, dass wir morgen früh auch wieder da sind. Soll sich ja lohnen, dass wir aufstehen. Ab 7.07 Uhr sind wir nämlich dann wieder mit der neuesten, mit der frischsten Folge da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Kennst du noch, das Publikum war heute wieder wundervoll und traurig.
Natürlich.
Klingt der Schlussakkord in Moll.
Aber wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen.
Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein.
Und seid ihr mit dabei, dann heißt es Bühne frei. Die Show muss weitergehen.
Auf Wiedersehen, genau. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm.
Und Malte Asmus. Bugs Bunny war das, ne?
Ja, na klar, natürlich. Ja.
Die große bunte Bunny-Show.
Ja. Die alles froh und farbig macht. Sie macht die gar den grauen Himmel blau, damit die Sonne für uns
mit
lacht.
Die Sonne mit uns lacht.
Genau.
Ja,
schon.
Jüngeren werden jetzt sagen, was wollen die alten Säcke da?
Ja, gut. Also. Schön.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.